Game Changer, der Fußball-Podcast, wird präsentiert von Create Identity, deiner Kreativagentur für Unternehmen, Lifestyle und Events.
Herzlich willkommen zum nächsten WM-Special. Ein grossartiges WM-Special nach dem grossartigen Match in der Nacht von gestern auf heute oder am gestrigen Abend, besser gesagt, wo tief in die Nacht gegangen ist. Ich freue mich sehr, dass wir über den Match im WM-Special jetzt gerade direkt anschliessend können reden. Das sind ich, der Till, und mir digital verbunden ist der Linus wieder mal. Ciao, Linus.
Sali Till. Und das ist ja, das ist die erste Folge Game Changer, wo die Schweiz an der WM mal in ein Viertelfinale gekommen ist. Also, das muss man auch erst mal sacken lassen.
Ja, ich glaube, das wird viele Spieler auch beschäftigt haben im Jahr. Dass sie uns das ermöglicht haben. ja, es ist grossartig. Wir haben es im Vorsprecher gesagt, wir sind glaub, beide noch ein bisschen durch. Nach den 120 sehr intensiven Minuten Penalty-Schiessen, dann ist es doch recht spät geworden. Aber ich glaube, es ist absolut wert gewesen, oder?
Hey, mega. Also ich habe am Public Viewing gesehen, und ich weiß nicht, also die Kaserne noch selten so voll erlebt und doch eine Überzahl auch an Schweizer Fans gesehen gegenüber den KolumbianerInnen. Und ja, also die Stimmung ist ja, spätestens beim Penalty-Schießen wirklich am Brodeln gesehen und dann ist es schon ziemlich abgegangen. Also es ist wirklich geil gewesen.
Ich merke, ich vertrage einfach Penalty-Schießen immer weniger. Hey, ich schaffe es im Fall fast nicht, die Anspannung. Ich kann im Fall fast nicht anschauen. Es ist wirklich, ich habe das Gefühl, früher habe ich das noch lockerer weggesteckt, irgendwie die Anspannung und so die, ja, das halt alles oder nichts, irgendwie so K.O.-Phase, Penalty-Schießen, einfach, wie wir es ja auch jetzt in der Vorschau so gesagt haben gestern oder vorgestern, das ist einfach der Match, der ausmacht, ob es halt die grösste WM gefühlt oder zumindest resultatmäßig aller Zeiten ist oder ob es halt wieder mal knapp nicht gelangt hat. Und irgendwie so, das geht halt dann so durch den Kopf schon nur als Fan und dann denkst du, hey, wie geht es den Spielern? Hey, wie die so eben teilweise souverän die Penalty hauen. Also ich habe es fast nicht geschafft im Fall, wirklich.
Das ist lustig. Ich muss sagen, ich finde es geil. Ich mag Penalty schießen.
Ich hasse es.
Ich finde es geil, wie es dann halt eben, wie alles einfach so dann konzentriert ist auf einfach den einen Schuss. Oder? Und ja, wenn du halt vorher 120 Minuten Zeit hast oder mehr, dann uns nicht, ja, nicht den Sieger gibt, dann darf sich das dann auch so dann entladen im Penalty-Schießen. Also ich finde es geil, ich finde, es testet nochmal ganz andere Qualitäten von Spielern. Und die Schweizer haben bewiesen, dass sie die Nervenstärke haben, dass sie die Coolness haben. Auch in den Interviews nachher haben so viel gesagt, dass sie sich gut gefühlt haben, dass sie nicht so mega verkrampft gewesen sind. Und das ist wirklich brutal stark. Und ich glaube, aus dem können sie auch wirklich nochmal ganz viel Kraft schöpfen für den nächsten Match.
Absolut. Ich meine, Sanjo, 4 von 5 haben getroffen. Jetzt kriege ich es noch zusammen. Der Granit Xhaka, der Sadi Itten, der Vargas am Schluss und
wer vergisst ihn noch? Amdouni.
Amdouni natürlich, genau. Und der verschossen hat, der hat jetzt auch offiziell den Penalty-Rücktritt gegeben heute.
Schon nach dem Kalci. Spiel. Direkt nach dem Spiel, ja. Hat er gesagt, sie geht zu Muri und hat gesagt, nie mehr.
EM21 gegen Spanien verschossen, EM24 gegen England verschossen und jetzt gegen Kolumbien auch verschossen. Also wir lieben ihn ja alle, aber ich glaube, das ist auch okay, dass er den Rücktritt jetzt gegeben hat.
Ja, ich glaube, so mit dem Resultat kann man den Rücktritt auch relativ persönlich geben vom Penalty-Schiessen.
Oder seit der Kolumbien haben zwei verschossen, einen an die Latte und einen hat der Kobel super gefischt. Ja, der Moment, wo der Vargas anläuft, so hast du gedacht?
Hey, nicht viel. Nicht viel. Irgendwie das ganze Penalty-Schießen ist so gefühlt, oder in meiner Wahrnehmung ganz individuell, ist so recht zügig gegangen. Ich weiss nicht, ob das so ein bisschen gesehen ist, weil jedes Mal sich alle so ein bisschen in den Arm gelegen sind, dann schüttelst du die zweimal und dann kommt schon der Nächste. Aber ich habe das Gefühl, es ist recht smooth alles gesehen, auch weisst, ohne grosse Spiele von Goalies und so und jedes Mal nochmal führen laufen oder den Ball geben oder was weiß ich. Und ja, dann ist halt der Vargas dran gewesen und irgendwie, ich habe nicht viele Gedanken gehabt, ehrlich gesagt. Ich dachte, ja, jetzt macht er ihn, fertig.
Und ich habe noch schnell gebettet.
Bestimmt. Das war übrigens ein absolutes Highlight gewesen, denn, der Vargas dann der macht und sich einfach nur gefreut hat und einfach drauf losgerannt ist. Riesen Jubeltrube mit allen Spielern und dann ja, vergisst man dann plötzlich noch gewisse Symbole machen oder was weiß ich, sondern man kann sich einfach freuen und das ist extrem schön gewesen, die Mannschaft zu sehen, wo sich so das erkämpft hat, habe ich gefunden, über die 120 Minuten mit schwierigen Vorzeichen in den Match gegangen ist, vor dem stärksten Spieler fällt aus mit dem Mansambi und ja, dann so eine Willensleistung anbringen und das Ding im Penalty-Schießen machen, ist wirklich stark.
Bevor wir zur Aufstellung kommen, die du jetzt schon angetönt hast, oder zum Spiel kommen, Stichwort auch Mansambi, vielleicht noch, du hast vorhin erwähnt, es hat nicht so Spielereien gegeben während dem Penalty-Schießen. Habe ich auch so gesehen, oder in dem Sinn, wo ich das Penalty-Schießen verfolgt habe, habe heute aber irgendwie gelesen, dass die Schweizer, und das ist mir, also entweder haben sie das nicht gezeigt oder mir ist es null aufgefallen, anscheinend irgendwie immer den Spieler gefühlt fast bis zum Penalty-Punkt begleitet haben, irgendwie, und dann auch wieder abgeholt haben. Also habe ich irgendwo heute gelesen und das hätte ihnen irgendwie auch noch die Kraft und das Selbstvertrauen gegeben, um die dann zu versenken. Hast du das gesehen?
Ich habe das auch nicht gesehen. Ich weiß auch nicht, ob das von den Kameras quasi eingefangen wird in dem Moment. Das brauchst du eine Perspektive, die ein bisschen weiter weg ist. Aber ich müsste jetzt auch noch mal schauen und mich darauf achten, wie das genau abgelaufen ist.
Okay. Und letztes Detail ist mir heute auch, als ich noch mal so die Highlights angeschaut habe und in das Spiel noch mal eingesunken bin. Ist jetzt wirklich ein Detail, einfach noch verbesserungswürdig in dem Sinn. Es hat mir irgendwie nach dem verwandelten Penalty hat mir so ein bisschen die Kameraperspektive gefehlt, wo beim Sommer so legendär war, wo er nach dem Mbappé-Penalty, wo er dann kurz noch so die Ungewissheit war, ob er nicht zu früh von der Linie ist und wo er dann so richtig Kurve rennt, so von hinten gefilmt. Es war mir so ein bisschen zu chaotisch gewesen. Ich habe nicht gewusst, genau wo hinschauen in dieser ganzen Jubeltraube. Weil Bar sind dann, glaube ich, auch noch zum Kobel gegangen, viele zum Vargas und so. Das ist mir gerade ein bisschen zu viel gewesen. Aber das sind wirklich Beschwerden auf sehr hohem Level.
Ja gut, es ist, der Kobel war ja da gar nicht mehr quasi involviert gewesen und darum hat vielleicht die Einstellung dann mir gefehlt, wo ja beim Sommer der Fokus ganz auf ihm war. Aber allgemein eben, die Kameraeinstellungen sind dann auch immer relativ hoch gewesen, auch gerade bei den Schützen und so. Also da braucht man dann auch so eine Room oder mit all den Einstellungen, wo man sich selber könnte zusammenstellen.
Das war yes.
Dann könntest du auch wirklich schauen, nur auf die Schweizer oder wer jetzt da wer begleitet und sonst läuft dir dann in der Regel in der Slow-Mo oder hast irgendwie die Emotionen von einzelnen Spielern. Ich weiss nicht, es hat eine Nachaufnahme gegeben vom Akanji, wo, also nachdem die Schweizer dann wieder verwandelt haben mit dem Iten und wie der sich gefreut hat, dass es jetzt sein Fehlschuss nicht entscheidend war und so. Also das ist nämlich schon noch lustig.
Es ist so nah beieinander. Hey. Also wenn sie jetzt verloren hätten, den Akanji. Hey, man kann ja jetzt darüber lachen, gell? Drei Penalty an Endrunden verschossen. Aber wenn es jetzt wieder zum Ausscheiden geführt hat, boah, das wäre tough gewesen.
Das wäre sehr tough
gewesen. Es ist zum Glück nicht so gekommen. Ja. Gut, vielleicht gleich noch. Ich glaube, das Penalty-Schießen hat sicher fast gleich viele Highlights oder ähnlich viele Highlights gehabt wie die 120 Minuten vorne. Aber gleich ist es natürlich sehr ein spannendes Spiel. Natürlich für uns als Fans umso mehr. Ich sehe Spannung auch vorm Spiel, weil man eigentlich bis zum Schluss nicht so ganz offiziell gewusst hat, wer von diesen diversen Angeschlagenen, also Jacques, Abischer, Vargas, Manzambi, im Aufgebot ist und wer nicht. Schlussendlich hat es von diesen vier nur der Vargas ins Aufgebot geschafft. Sicher ein Dämpfer gewesen, die Nachricht. Vor allem so kurz vorher, ich glaube, am oben vorne hat es das erste Mal die Gerüchte gegeben. Du hast es schon gesagt, der formstärkste Spieler. Schon ein Dämpfer gewesen, oder?
Ja, extrem. Also ich glaube, wo wir noch die Voranalyse gemacht haben vom Spiel, dort war erst noch Abischer und Jacques gewesen. Und dann sind da plötzlich noch mehr auf die Liste gekommen. Und also, ich hatte da schon auch ein bisschen Sorgen gehabt. Also ich meine, wenn du auf den Vargas und den Manzambi verzichtest, dann fehlt dir da schon also sehr viel von deiner Offensivpower. Und das hat man dann auch gesehen, finde ich, im Spiel. Also immerhin hätte der Vargas noch können eingesetzt werden. Aber ja, ich habe gefunden, das hat man schon gemerkt. Hat es ja auch in der Aufstellung gesehen, also wenn man sonst gerade den Bogen machen will. Also der Yashari hat ja quasi auf der 10 eigentlich gespielt, mit Granit und Freuler hinten dran und der Rieder auf dem Flügel. Und das hat nicht 100% funktioniert. Aber ich glaube, Yashari, Freuler, Chaka ist einfach so ein bisschen zu viel Ähnlichkeit dort im Zentrum. Und das hat ja nicht so ganz harmoniert. Und ich habe gefunden, der Rieder ist besser dann gewesen, wo er dann ins Zentrum gekommen ist, wo dann der So in der zweiten Hälfte eingewechselt worden ist für Yashari.
Ich habe auch gefunden, am Anfang im Zentrum, sie haben sich einfach irgendwie nicht gefunden. Also, es haben auch zumindest so lange, wie ich mich noch ein bisschen konkret auf das geachtet habe, bevor ich dann wieder in meinen üblichen Tritt von einfach dem Ball nachschauen gegangen bin. Sie haben auch recht viel so irgendwie rotiert. Manchmal war der Freule hinter der Spitze gewesen, dann wieder der Yashari. Auch der Chaka ist irgendwie durch das nicht so ins Spiel gekommen, gegen vorne. Wie man es jetzt auch in dem Match vorher oft auch gesehen ist mit diesen Schnittstellenpässen und so. Und ja, vielleicht ist es wirklich, weil die drei einfach ziemlich so Ähnlichkeiten haben, aber es ist für mich auch nicht ganz aufgegangen. Ich bin gleich ein bisschen erstaunt, dass er dann schon in der Halbzeit gewechselt hat. Hat jetzt gedacht, vielleicht geht er um noch ein bisschen im Yashari. Weil, also eben, es ist einfach, das Kollektiv ist nicht aufgegangen, aber er selber ist jetzt nicht abgefallen. Aber schlussendlich glaube ich auch die richtige Entscheidung gewesen, weil so hast du dann schon gemerkt, auch wenn das Spiel sehr schwankend war, mit Phase Schweiz, Phase Kolumbien, aber ich habe schon das Gefühl, dass ab dem Zeitpunkt die Schweiz noch ein bisschen mehr rum war.
Ja, absolut. Und ich finde es auch gut, wenn man sagt, so, hey, look, wir haben etwas probiert, es hat nicht geklappt und dann passen wir es schon in der Pause an. Finde ich gut. Und finde auch eben, Yashari muss mir da einen grossen Vorwurf machen. Ich finde es cool, hat er die Chance bekommen von Anfang an. Und ich hoffe, dass das auch ihm jetzt trotzdem gut tut, unter dem Strich, auch wenn er quasi nach einer Halbzeit raus muss, weil es quasi nicht funktioniert hat. Aber dass er das Vertrauen bekommen hat. Und ja, ich glaube, man hat probiert, mit dem Mittelfeld sicher auch ein bisschen einfach die Kontrolle zu haben im Spiel, was sie als so Start oder das Gameplan eigentlich auch gut finde, dass man sagt, okay, wir haben jetzt vielleicht nicht die offensive Waffe, dann versuchen wir ein bisschen kontrollierteren Approach. Und ja, und wenn man dann an dem schraubt, das adaptiert, dann ja, finde ich, ist das geschickt gelöst gewesen eigentlich vom Uri und dem Team.
Wenn wir auf die anderen Wechsel schauen, ich glaube, da ist der in der Halbzeit wahrscheinlich einer von den, wenn nicht der Wechsel gewesen, der am wenigsten für Diskussionen gesorgt hat. Die nachher zumindest aus meiner Sicht schon. Wenn wir der Reihe nachgehen, kommt in der 71. der Miro Muheim für den Rodriguez, dann in der 87. der Widmer und der Itten für Zakaria und der Embolo. Und dann noch der Vargas für den Ndoye und in der Verlängerung der Amdouni für den Rieder. Vielleicht der Wechsel, der mich persönlich am meisten erstaunt hat Breel Embolo rausnehmen in der 87. Minute. Die Physis, auch wenn er klar gegen die starke oder zumindest grosse Innenverteidigung von Kolumbien nicht so ins Spiel gekommen ist, so eine Komponente Breel Embolo auswechseln, habe ich schon in dem Moment eher kritisch gesehen. Und dann auch noch gleichzeitig mit dem Zakaria. Wir haben viel über die Physis geredet von Kolumbien, wir haben die auch gesehen gestern. Da war man schon kurz ein bisschen unwohl gesehen. Wie ist es dir gegangen?
Ja, ich finde es noch schwierig zu beurteilen, gerade bei der Außenverteidigung, oder ob dort irgendwie die Spieler angeschlagen gewesen sind, ob sie keine Luft mehr hatten. Ich meine, ja, wenn du auf der Außenverteidigerposition das Gefühl hast, so, hey, da fehlen ein paar Prozent, komm, wir bringen zwei, die einfach nochmal Vollgas geben können bis zum Schlusspfiff, dann finde ich das voll okay. Ist auch, wo ich früher noch FIFA gespielt habe, das auch sehr häufig so gemacht. Gerade weil die Gegner ja häufig dann auf dem Flügel noch die frischen Schnellen gebracht haben und dann kannst du dem so entgegenwirken. Und ja, vielleicht hat der Muri da ähnliche Gedanken gehabt. Ich meine, im Endeffekt muss man sagen, ist es auch voll aufgegangen. Also der Muheim hat, finde ich, einen absolut soliden Part gemacht und der Widmer auf der anderen Seite auch. Und ich finde, also ich glaube, das ist auch gut, dass man auch denen wieder das Vertrauen gegeben hat. Oder? Bei einem Widmer kannst du auch sagen, jetzt ist plötzlich Zakaria RV Nummer 1. Beim Muheim kannst du sagen, er ist nicht so glücklich reingekommen bei seinem Einsatz gegen Katar. Und trotzdem kriegen jetzt beide dann doch auch das Vertrauen, einen sehr wichtigen Moment. Und ich glaube, auch das ist wiederum positiv, einfach so für die Grundmoral und die Stimmung. Und also, wenn es aufgeht, oder? Also von dem her, finde ich schwer zu beurteilen. Ich nehme an, die sind auch ein bisschen platt gewesen und wegen dem die wachsen. Und dann in der Offensive bin ich schon auch überrascht gewesen, dass er den Iten bringt und Amdouni oder Okafor. Ja, einer von beiden. Ich finde, der Iten hat jetzt auch nicht den mega Einfluss nehmen aufs Spiel. Ich nehme an, er hat wie halt einen 1-zu-1-Wechsel wollen machen. Und da ist der Iten halt vom Spielertyp vielleicht noch am ehesten wie der Embolo. Oder hat ein bisschen mehr noch die Physis als jetzt ein Amdouni zum Beispiel. Und ich nehme an, es war wegen dem der Wechsel gesehen. Und auf der anderen Seite, ja, der Breel hat eher schwach oben eingezogen. Also der hat wenig Land gesehen. Und auch ja, irgendwie nicht so im Spiel eingebunden gesehen. Ich habe das Gefühl, ihm hätte Mansambi sehr gefällt, um ein bisschen ihm auch vielleicht mal den Raum öffnen oder mal ein bisschen, ja, einfach nur
den Fokus auf ihn wegnimmt. Ja, so. Genau. So, dass nicht alles einfach über ihn muss gehen, wenn es ums Ballheben und den Ablegen geht. Und das ist jetzt halt schon sehr abhängig gewesen von Breel und da haben sie ihn schon sehr aus dem Spiel genommen.
Absolut. Was mir beim Oka vorne aufgefallen ist, der hat mir ein guter Freund darauf hingewiesen. Ich glaube, das war in der Pause bei der Verlängerung oder vielleicht so in der 90. Schon, wo sich die Schweiz so ein bisschen gesammelt hat auf dem Platz und Kreis gebildet hat, war der Okafor nicht dort gewesen. Es sind sonst noch vielleicht ein, zwei gefehlt haben, aber er hat auf jeden Fall gefehlt. Und ja, weiß nicht, ob dort auch wieder das irgendwo reingespielt hat in der ja, in den Gedanken vom Jakin bei dem Wechsel schon, ob das dann mehr Reaktion darauf gewesen ist, dass er nicht gekommen ist oder wie auch immer. Aber also will das jetzt nicht gross machen oder irgendetwas, aber ist vielleicht auch noch irgendwo ein Faktor.
Ja, es funkt einfach nicht zwischen den beiden. He?
Irgendwie nicht.
Und dann sag mal.
Ja, obwohl man irgendwie gemeint hat, okay, ist jetzt glaube aus der Welt, Okafor hat sich entschuldigt und ist jetzt doch dabei noch bei der WM und so weiter. Und, aber eben, dann, ja, ich hoffe, es ist jetzt eben weniger gewesen als das, was ich jetzt da rein interpretiere vielleicht. Und dass es positiv noch kann weitergehen kann oder vielleicht gleich noch eine Rolle kann spielen kann. Aber wenn du so ausdünnt bist in der Offensive und er immer noch nicht kommt, oder, dann weiß ich nicht.
Ja, es ist ja so. Schlussendlich mit den Ausfällen, die es gab, sind genau vier Spieler, also Feldspieler, nicht zum Einsatz gekommen. Und ich glaube, bei zwei ist es rein schon von der Position klar. Das sind die beiden Innenverteidiger, Cemad und Amenda. Und dann nebenan sind es nur noch zwei Spieler, wo ich zum Einsatz gekommen bin, und das sind Fasnacht und Okafor. Und du hast gleich mit Sow, Vargas, Amdouni und Iten vier Offensive, oder sagen wir mit Sow vielleicht ein bisschen Klammern, aber er ist für den Rieder gekommen. Er ist für den Yashari gekommen. Okay, sagen wir drei Offensive zumindest sicher eingewechselt worden und Okafor und Fasnacht nicht. Das ist ja vielleicht klar begründet, dass der Muri wahrscheinlich wieder für eine Eignung fürs Spiel, die er vielleicht nicht gesehen hat für die beiden, aber es zeigt ja schon ein bisschen etwas aus über die Rangordnung, die der Muri sieht in der Offensive, wo die beiden eher am Schluss sie scheinen bei ihm.
Ja, voll. Aber ich glaube, du kannst viele Gründe finden, warum du sagst, ich bringe den Okafor nicht. Oder? Also, dass du sagst, ich will jetzt nicht einen, der vielleicht eher das 1-1 sucht, sondern will einen, der ein bisschen abgeklärter ist oder was weiß ich. Oder du kannst immer irgendwie Argument finden. Ich glaube, im Endeffekt gerne mit Wechsel irgendwo durch recht. Ich weiß nicht, wie fit zum Beispiel auch ein Amdouni ist oder auch ein Okafor. Das ist auch noch halt eine Frage, oder? Fitnesszustand, wie bereit bist, wie lange kannst. Und das hat Murat, glaube ich, auch noch gesagt im Interview nach dem Spiel, dass sie so ein bisschen managen müssen, wer wie viele Minuten überhaupt kann. Und ja, im Endeffekt, glaube ich, alles gut gelöst.
Stimme ich dazu. Vielleicht gleich noch aufs Spiel an sich. Eben 120 Minuten. Ich habe das Gefühl, ich habe wahrscheinlich die Hälfte schon wieder vergessen an Aktionen. Aber es ist schon sehr fest immer hin und her gegangen. Also das Gefühl hatte, eben gerade am Anfang, wirklich die ersten Minuten, habe ich so gedacht, okay, crazy. Schweiz mega viel Ballbesitz, Kolumbien presst gar nicht. Dann irgendwie nach 15 Minuten haben sie plötzlich angefangen, Uhren pressen vorne. Haben dann auch eher wieder so das Spieldiktat übernommen. Dann ist, glaube ich, Hydration Break gekommen. Und dann ist nachher wieder die Schweiz besser gewesen. Also es war wirklich so ein Hin und Her gewesen. Also, auch wenn viele Medien ja von einem sehr langweiligen Spiel geredet haben, am, glaube ich, schlechtesten Achtelfinal ist es, glaube ich, irgendwo genannt worden. Klar, wir sind natürlich auch nicht neutral in dem Sinn, aber es hat auf beide Seiten können kippen, auch schon in der regulären Spielzeit und in der Verlängerung, oder?
Ja, also ich würde sagen, wenn ein Team noch vielleicht die klaren Torchancen gehabt hat, dann ist es Kolumbien gewesen. Die haben den einen Kopfball, glaube ich, an die Latte geht, oder? Und dann ganz am Schluss, wo der Chaka den Ball verliert, also das ist dann nochmal eine richtige Top-Chance gewesen, die sie dort liegen lassen haben. Und ja, also ich sage, wenn ein Team da wirklich noch ein Goal geschossen hat, wäre es eher Kolumbien gewesen. Ich glaube, die haben es dann noch geschafft mit dieser letzten Chance, ihre XG gerade noch knapp über 1 zu lüpfen. Nach 90 Minuten ist das seit 1966 das WM-Spiel, also das WM-Spiel gesehen mit der wenigsten kumulierten XG. Es ist auf Platz 3 von dieser Liste. So, ja, furchtbarer Satz. Drittwenigste XG seit 1966 in einer WM-Party. So.
Das heisst, irgendwo auf dieser Welt gibt es Personen, die sich jedes WM-Spiel seit 1966 nochmal in voller Länge angeschaut haben und die XG beurteilt haben.
Offenbar. Oder sich immerhin die Shotmaps angeschaut haben und es mit einer AI irgendwie durchgespielt haben, ja.
Ich fände es lustiger, wenn sie wirklich alles geschaut haben.
ja, also das, ich glaube, das fasst schon ein bisschen zusammen, wie das Spiel war, aber im Endeffekt ist es, glaube ich, ziemlich scheißegal, ob es ein guter Match war, ein schlechter Match war, was auch immer. Am Schluss musst du so einen Match irgendwie gewinnen. Und wenn wir ehrlich sind, also Portugal-Spanien, sorry, ist jetzt nicht viel besser gewesen zum Schauen. Und also dort, der Oyarzabal hat eine Top-Chance. Und sonst gibt es im ganzen Spiel bis zum 1-0 dann ganz am Schluss kaum Torgelegenheiten. Also das vergisst man dann irgendwie auch noch plötzlich schnell. Und das ist halt nicht 120 Minuten lang gegangen und niemand hat ein Goal geschossen, sondern Spanien hat dann irgendwann gesagt, gut, machen wir noch. Und dann ist es halt vorbei gewesen. Aber ich finde, das muss man jetzt auch nicht irgendwie zu überbewerten, was also jetzt die Qualität vom Schweizer Spiel angegangen ist. Und ich glaube, man hat einfach gemerkt, dass da zwei Teams sind, die aus einer soliden Defensive spielen. Beide haben wahrscheinlich gewusst, so, hey, das ist ein Los, das wir machen können. Und haben nicht zu viel Risiko eingehen. Und dann kommt halt so ein Spiel raus.
So ist es. Und jetzt haben wir, das kannst du schnell auf den Kalender schauen, nochmal zum sicher gehen. Wir nehmen Mittwoch zu oben auf. Das heisst, jetzt ziemlich in 3 Tagen, also am Samstag auf den Sonntag, Schweizer Zeit, 3 am Morgen, kommt es zum Viertelfinale gegen Argentinien. Wir hoffen natürlich wieder mit den Spielern, die jetzt ausgefallen sind. Es scheint ja bei niemandem irgendwie eine grosse Verletzung zu sein. Also bei Manzambi konkret redet man ja von einer Knieprellung. Und ich mich noch gefragt habe, es hat, glaube ich, geheißen bei einem Schuss. Ich glaube, es will einfach niemand zugeben, dass irgendjemand ihn umgehauen hat im Training. Aber das ist jetzt natürlich spekuliert. Aber ja, es geht gegen den Titelverteidiger, gegen Argentinien. Revanche für 2014. Dort, glaube ich, im Achtelfinal, ja, logisch Achtelfinal, noch Verlängerung ausgeschieden, bitter. Ich bin unglaublich heiß auf diesen Match. Ich nehme an, dir geht es nicht anders.
Hey, ich wäre noch ein bisschen heißer, wenn er, sage ich, am 9. am Abend wäre. Aber ja.
Das ist klar, ja. Ja, ich muss noch irgendwie arrangieren, wie ich den Match schauen würde. Weil ich bin nicht im Lande. Ich hoffe, dass es da gute Orte gibt, wo ich den verfolgen kann. Mein Aberglaube, meinem Aberglauben tut das sehr weh, weil ich wäre sehr gerne wieder am genau gleichen Ort gegangen, am genau gleichen Stuhl, auf dem genau gleichen Stuhl gesessen, aber das wird nicht möglich sein. Darum, ja, falls es nicht klappt, werde ich mir selber die Schuld geben.
Ja, zu Recht. Aber wie schätzt du denn die Chance allgemein ein gegen Argentinien?
Hey, ich glaube, ich finde es schon, muss man schon erwähnen, dass wir 12 Minuten entfernt waren von einem Viertelfinale an einer WM Schweiz-Ägypten. Also in der 78. Minute war Ägypten noch 2-0 vorne. Und Argentinien dreht das am Schluss irgendwie tatsächlich noch und gewinnt 3-2 nach 90 Minuten. Und 3-2 haben sie auch im 16. Finale gegen Kap Verde. Also gewonnen am Schluss. Im Gegensatz zu dem Kap Verde-Match habe ich da jetzt gegen Ägypten ziemlich verfolgt und muss schon sagen, sie haben einfach den Messi vorne, der einfach unglaublich ist. Wenn der den Ball hat, wird einfach immer gefährlich. Aber wenn der da, und klar, das tönt viel leichter, als es ist, aber wenn du da aus dem Spiel nimmst, ist das jetzt nicht das Überteam, finde ich, an der WM. Also klar, haben sie individuelle Klasse oder nicht abgeschritten gehabt. Ich meine, das 3-2, klar, Ägypten verteidigt dort bodenlos, aber die Flanke vom Lautaro, Kopfball vom Enzo, das ist einfach schon stark, natürlich. Aber Argentinien hat sich an dieser WM noch nicht mit Ruhm bekleckert. Sie haben das Nötigste gemacht. Es wird sicher ein anderes Spiel, schon nur weil die Schweiz anders auftreten wird wie Ägypten und anders auftreten wird wie Kap Verde. Aber schon so ein bisschen wieder mal wie auch schon an der EM, wo es gegen England im Viertelfinale gegangen ist. Im Viertelfinale gegangen ist und England ja auch sich an diesem Turnier nicht wirklich mit Ruhm bekleckert hat, würde ich jetzt sagen, wieder mal so, wenn nicht jetzt, wenn denn? Weil, also das Argentinien, das ist schlagbar. Wie siehst du denn aus?
100%. Also ich meine, klar, Argentinien geht als Favorit in das Spiel, wenn wir nicht diskutieren. Aber zum einen, die Schweiz finde ich nicht mehr zu verlieren. Also man ist heiß auf mehr, so hat es der Granit gesagt.
Granit, ja.
Finde ich geile Einstellung. Und gleichzeitig hat man wirklich keinen Druck. Also du kannst wirklich mit breiter Brust in den Match hineingehen und sagen, hey, wir wenn das jetzt heute einfach nochmal alles rausreißen. Und das ist, finde ich, eine mega gute Ausgangslage. Und zum anderen, ja, also Argentinien ist jetzt zweimal am Rand vom Ausscheiden gesehen gegen Kap Verde nach Verlängerung und jetzt Ägypten. Also da muss sich die Schweiz nicht müssen verstecken. Und ich bin relativ optimistisch. Ich glaube, da ist etwas zu holen, auf jeden Fall. Ich glaube, Argentinien hat bisher noch nie wirklich gute Gegner gehabt, in der Gruppe schon nicht. Und ja, also die sind absolut zu knacken. Und ich glaube, da können wir uns auf einen intensiven, guten Match freuen.
Was ich mir vor allem, eben, oder was mir, ich will jetzt auch nicht sagen optimistisch, weil ich stimme dir zu, natürlich, Argentinien geht als Favorit in das Spiel, aber was mir so ein bisschen zuversichtlicher stimmt, ist die Anfälligkeit, die Argentinien hinten zeigt. Und ich meine, Argentinien wird nicht hinter ihnen stehen. Die werden uns Räume geben für unsere Offensive, für unsere schnellen Spieler, für unsere physischen Spieler. Und die sind so anfällig. Also die beiden, oder sagen wir mal, die drei Goals eigentlich, die Ägypten geschossen hat, also das ist teilweise ja wirklich sackschwach verteidigt. Also das 2-0, keine Ahnung, was der Lisandro Martinez dort in der Mitte verteidigt. Einmal sicher nicht der, der dann das Goal macht. Dann laufen sie in Konter, wo eigentlich schon teilweise so fast ein bisschen abgefangen sind, aber dann wird es doch noch mega gefährlich. Also Argentinien, so stark wie sie, so hohes Potenzial, wie sie in der Offensive sicher haben, so anfällig sind sie auch hinten. Und unsere Stärken oder unsere Stärke, klar, wir sind auch offensiv, sage ich, gut bestückt, aber wie du es ja vorne auch beim Match gegen Kolumbien gesagt hast, wir agieren aus einer mega soliden Defensive raus, aus einer eingespielten Defensive gerade innen. Und wenn wir dort den Messi aus dem Spiel nehmen, und dann werden wir vorne, also wir werden nicht, es gibt kein 0-0, sage ich. Die Schweiz wird ihre Goal machen, hoffentlich Mehrzahl. Und dann eben, das stimmt mir so ein bisschen zuversichtlicher.
Absolut. Also ich glaube, du hast richtig analysiert, gerade die schnellen Gegenstöße, dort sind sie sicher verwundbar. Auch weil sie halt mit dem Messi auf dem Platz ist das Gegenpressing einfach ein bisschen schwieriger. Das ist auch bei Portugal gesehen, dann fehlt einfach einer, der die Weg macht. Und da haben sie halt Teams, wo wirklich als Team auftreten und im Verbund können das Gegenpressing machen, haben da sicher einen Vorteil. Und ich glaube, dass die Schweiz hat gegen Kolumbien gezeigt, dass sie auch, wenn die anderen pressen können, hinten raus spielen können. Und darum habe ich das Gefühl, wird das gegen Argentinien umso mehr können funktionieren. Also zum einen hast du im Spielaufbau, hoffe ich, nicht so viele Probleme. Und dann eben kannst du die Konter setzen. Hoffe, der Ndoye wird fit sein, hoffe, der Vargas wird wieder fit sein. Und ganz geil wäre, wenn sogar der Manzambi noch wieder fit wäre. Dann hat man da vorne auch wirklich so die Spieler, die in die Räume könnten gehen. Das wäre mega wichtig.
Gut, wir sind hoffnungsvoll, wir sind heiß auf jeden Fall. Hast du noch etwas zu der Schweiz oder zu Argentinien
zu vor Argentinien, dem Spiel am Samstag gezogen? Zu Argentinien. Ja. Und zwar das, was mich so ein bisschen, das pessimistische Gefühl noch gleich mit auf den Weg gibt, ist einfach, wie sich Argentinien jetzt so schon zweimal durchgemogelt hat. Du kannst zum einen das Narrativ bedienen und sagen, irgendwann ist es vorbei. Aber zum anderen erinnert es mich auch sehr an den WM-Titel in Katar, wo auch Spiele dabei waren, zum Beispiel gegen Holland auch, wo du auch über Schiri-Entscheidungen hast müssen diskutieren. Ich glaube, jetzt gegen Ägypten haben sie auf jeden Fall das Glück auf ihrer Seite gehabt. Ich würde jetzt nicht so weit gehen und sagen, es war irgendwie rigged gewesen, der Match. Ich glaube, auch die beiden Hauptsituationen sind, glaube ich, schon richtig analysiert worden, oder dass ein Foul war am Argentinier beim Goal von Ägypten und umgekehrt nicht am Salah. Ist für mich okay, hat der Amhof für mich auch gut erklärt gehabt beim SRF. Aber du hast trotzdem so den Beigeschmack, der Schale und auch durchs Spiel durch einfach wieder Aktionen, wenn ich so denke, hey, wie kann das keine geile Karte sein? Also teilweise Spieler weggewischt worden, und es passiert einfach nichts. Du hast die rote an Messi, die früher im Turnier nicht gegeben worden ist. Und es fühlt sich einfach so ein bisschen eklig an. Und ich hoffe, dass das einfach kein Faktor wird sein gegen die Schweiz. Und ich meine, dass die Schweiz wird parat sein und auch physisch wird können dagegenheben, da habe ich null Bedenken. Aber hoffe, dass da nicht noch irgendwelche Nebengeräusche mitkommen.
Ja, ich glaube, von der Art und Weise her, wie Argentinien wird spielen, haben wir jetzt mit Kolumbien auch schon ein bisschen einen ersten Eindruck bekommen. Ich muss auch sagen, also klar, die Situation mit dem Messi in der Gruppenphase, die verstand ich auch nicht. Also jetzt auch im weiteren Verlauf vom Turnier hat man gesehen, dass die Linie eigentlich so ausgelegt wird und dass es so klar ist, dass das eine rote Karte ist. Da müssen wir aus meiner Sicht keine Sekunde diskutieren. Jetzt gegen Ägypten habe ich jetzt wirklich auch gefunden, ist es ein bisschen zu einfach gemacht oder zu einfach gesagt, wie es die Ägypter ja mega gemacht haben, während dem Spiel schon und nach dem Spiel. Mhm. Dass das jetzt irgendwie eben nur ist, weil es um ein Messi geht oder so. Weil wenn du jede Situation einzeln anschaust, dann, oder sag ich mal, die spielentscheidende Szene einzeln anschaust, hätte ich jetzt wahrscheinlich alles gleich entschieden. Weil das am Fuß angehoben im Salah ist mir einfach zu wenig und ist halt deutlich weniger, wie das auf dem Fuß stehen im Aufbau vor dem zweiten Ägypten-Goal. Also für mich richtig kein Penalty und für mich auch richtig Goal aberkennen. Auch wenn es mir natürlich persönlich schwerfällt, das zuzugeben, weil ich immer gerne so ein bisschen Verschwörungstheorien habe, wenn es um Argentinien und um FIFA geht. Aber ich glaube, in dem Fall jetzt ist es korrekt, aber schließe mit dir natürlich an, dass es hoffentlich kein Faktor wird sein, wie ich es aber auch würde hoffen bei jedem anderen Team, dass einfach der Schiri nicht gross eine Rolle wird haben.
Absolut. Und bei einem Team, wo vielleicht noch ganz andere Leute eine Rolle spielen, müssen wir auch keine Bedenken mehr haben, weil die USA ist draus. Die haben gegen Belgien 1-4 verloren. Ich glaube, das ist...
Ich habe aber gelesen, dass der Trump jetzt gesagt hat, er räche seine Fehler ein. Man hat den Balogun müssen sperren und jetzt wird das Spiel wiederholt. Habe ich gelesen. Ja, der hat jetzt gerade aktuell, aber wenn ich nicht über das Weltgeschehen gross rede, der hat jetzt wieder andere Probleme mit der WM.
Ja gut, aber ich glaube, der beschäftigt sich eh mit dem, was er gerade will, von dem her. Ich glaube, das war keine Barriere. Aber ja, ich glaube, das ist im Sinn vom Fußball gesehen, das Resultat. Mir tut es ein bisschen leid fürs US-Team. Ich glaube, die haben eigentlich bis dahin super WM gespielt und ich glaube, denen hat das auch nicht wirklich geholfen, das ganze Theater.
Ja, das ist definitiv, aber ich muss sagen, eben, der Match ist der einzige jetzt gesehen von den letzten vier Achtelfinale, wo ich keine Sekunde gesehen habe. Darum die Highlights geschaut, hat für mich jetzt ziemlich eindeutig ausgesehen. Witzig gefunden, dass sie nach dem vierten Goal noch den Trump-Dance gemacht haben. Aber mehr kann ich eigentlich zu diesem Spiel nicht sagen. Wohingegen zu Portugal-Spanien, den Match habe ich geschaut.
Ja, eben, da habe ich ja vorhin schon ein bisschen gesagt, dass ich das auch eher ein mageres Spiel gefunden habe. Ich weiss nicht, ob du da noch irgendwelche Insights hast, abgesehen davon, dass wir vielleicht den letzten WM-Match von Ronaldo gesehen haben, auch wenn ich noch nicht ganz sicher bin.
Nein, Insights nicht. Ich finde, du hast es vorhin auch ziemlich gut zusammengefasst in dem Sinn. Dort ist die Spannung auch mehr einfach von der Ausgangslage in dem Sinn gekommen, dass beide ihre Chancen hatten, dass es schlussendlich teilweise schon auf beide Seiten hätte können kippen, auch wenn Spanien schon ein bisschen näher dran war. Gerade auch die Chance, die du erwähnt hast, vom Oyarzabal. Sonst habe ich das jetzt ja, sicher nicht das attraktivste Spiel gefunden. Und ja, zum Cristiano wäre ich mir jetzt auch nicht ganz sicher. Scheint, kommt ja der Jorge Jesus von Al Nasser, wird der neue Nationaltrainer. Von dem her würde ich den jetzt auch noch nicht ganz abschreiben, zumindest mal für die EM in 2 Jahren. Und wenn er dann die EM spielt, dann könnte er gerade noch die WM im eigenen Land mitnehmen. Aber ja, auch, um es nochmal zu sagen, ich sage das nicht gern, wenn es um Portugal um Cristiano geht, aber in diesem Spiel ist es auch wieder gesehen. Ich habe es nicht verstanden, wieso du ihn durchspielen lässt. Es ist ja, ich verstand es grundsätzlich, wenn er von Anfang an spielt, aber jetzt gerade in so einem Spiel, wo er, glaube ich, ich habe irgendwann mal ein Public Viewing, ich habe es nicht nachgeschaut, ob es stimmt, aber irgendeine Anzahl Ballkontakt gehört, wo irgendwie 18 oder 19 war. Er ist einfach nicht ins Spiel reingekommen und dann kann man auch mal irgendwie, wenn er es ja am 16-Finale gemacht hat, einfach dem den Stecker ziehen und einen frischen Spieler, Stürmer, wer auch immer, reinbringen. Aber ich sage auch nicht, dass es jetzt nur wegen dem war, aber es ist sicher, hat sicher ein bisschen etwas dazu beigetragen.
Ja, habe ich ausgeführt. Ich glaube, ich habe meine Meinung dazu schon mehrfach kundgetan. Es liegt sicher nicht auch nur an ihm. Und ich glaube, es tut Portugal sicher auch gut, wenn sie mal einen neuen Coach bekommen. Was ja der Fall jetzt wird sein, Und dann hoffe ich, dass aus dieser extrem talentierten Mannschaft dann gleich noch etwas mehr kann wachsen kann.
Gut, hey, dann schauen wir doch noch ganz schnell auf, können Sie auch einen Schnelldurchlauf machen, auf die vier Viertelfinals führen, respektive auf die drei anderen, wie Argentinien und Schweiz, die wir ja schon behandelt haben. Oder by the way, zuerst mal, was machst du eigentlich heute oben? Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll.
Hey, ich würde es genießen, würde es absolut genießen. Mal ein bisschen Wäsche machen.
Ich laufe so in meiner Wohnung rum und dann. Ich laufe so in meiner Wohnung um und entdecke irgendwie Sachen, die ich seit 4 Wochen nicht mehr gesehen habe. Sorry, ich habe dich unterbrochen. Was hast du gesagt?
Keine Ahnung, ich habe gesagt, Wäsche machen und Wohnung aufräumen und etwas Feines kochen.
Gut, in dem Fall viel Spass bei dem. Morgen oben geht es aber schon weiter mit Frankreich-Marokko. Am Freitag Spanien-Belgien, Samstag Norwegen-England und dann am Sonntag, respektive in der Nacht von Samstag auf Sonntag, am 3 Uhr morgens, dann Argentinien-Schweiz. Vielleicht wirklich im Schnelldurchlauf Frankreich-Marokko. Wer siehst du vorne?
Für mich Frankreich. Einfach für mich immer noch Favorit Nummer 1 auf einen Turniersieg. Darum für mich Frankreich, ja.
Same, kann ich mich nur anschliessen. Spanien-Belgien?
Jo, das ist für mich der klarste Viertelfinale. Also ich sehe keine Chance für Belgien. Spanien kommt da für mich weiter. Bei dir?
Grundsätzlich schon, aber im Fall, ich fände es einfach, ich habe das vor kurzem gerade noch in einem anderen Podcast darüber, über das geschwätzt. Mehr Infos zu dem folgen dann in Kürze. Aber es wäre schon eine mega geile Geschichte, wenn Belgien, wo ja die goldene Generation eigentlich Turnier für Turnier zu den Favoriten gezählt hat und nie etwas geholt hat, und jetzt, wo die goldige Generation eigentlich langsam aber sicher vorbei ist, weil sie nicht mal mehr von Anfang an spielen und sie auch noch nicht überzeugt haben an diesem Turnier, auch schon gegen Senegal eigentlich gefühlt schon draussen gewesen sind, wenn sie jetzt einfach mal wieder so einen Favorit würden bodigen und dann im Halbfinale gegen Frankreich spielen, wäre schon eine geile Story.
Ja, voll, das check ich. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, sind die Spanier zu stark, auf jeden Fall.
Gut, Norwegen, England?
Ey, ich glaube, es gibt ein torreiches Spiel, oder ich wünsche es mir zumindest. Ich glaube, dass beide Teams die Schwäche in der Defensive haben, beide verwundbar gesehen. Und ja, ich glaube, Haaland, Kane könnten wieder im Mittelpunkt stehen. Und am Schluss gehe ich aber auch hier mit dem Favorit. Ich glaube, England zieht das. Ich glaube, die haben einen mega Boost bekommen, jetzt auch mit dem Sieg gegen Mexiko. Und ich glaube, dass der norwegische Hype dort zu Ende geht. Auch wenn die viel Spass gemacht haben und der Haaland einfach ein lebendiges Meme ist. Das ist so geil.
Unhateable, hast du ja geschrieben. Der Typ kann man einfach nicht gerne haben. Ich gehe hier tatsächlich im Fall mit der Überraschung. Muss ja noch irgendwo abweichen von dir. Klar, England ist nochmal, sage ich, eine Stufe höher einzuschätzen, glaube ich, wie Brasilien. Aber die Norwegen, ich finde die so crazy. Ich fühle die. Ich fände es mega geil. Ich bin ja 1/16 Norweger, wie du vielleicht weißt. Darum im Halbfinale gegen die Schweiz, das wär schon geil. Ich gehe hier mit der Überraschung.
Ja, wäre auf jeden Fall eine geile Story. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, der DJ de Kygo, oder ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht, hat
Kygo
den Track, den der Haaland damals mal gemacht hat, wo es auf YouTube ein herrliches Video davon gibt, neu gesamplet und rausgebracht jetzt nach dem Sieg gegen Brasilien, hat er irgendwie angekündigt. Von dem her, die haben jetzt nebst dem Rudern, haben sie auch noch ihre eigene WM-Hymne jetzt.
Sehr geil. Auch wirklich das Video vom Haaland damals, absolute Weltklasse. Wer das noch nie gesehen hat, unbedingt nachschauen. Ja, und dann bleibt uns noch ein Match. Argentinien-Schweiz. Resultattipp?
Hey, ich könnte mir gut vorstellen, dass es nochmal in die Verlängerung geht und vielleicht nochmal ins Penalty-Schießen geht. Es ist so ein bisschen auch abhängig davon, eben, wer alles zur Verfügung steht in der Schweiz. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass wir wieder quasi mit einem Gameplan werden spielen, wo eher sagt, okay, nicht zu viel Risiko. Die Chancen, die man hat, mega einfach konsequent vertikal nach vorne. Und weiß nicht, vielleicht ein 1-1 und dann ins Penalty schießen. Wäre vielleicht so mein Tipp. Aber so im Herzen, der Herzenstipp ist schon das 2-1 oder so für die Schweiz.
Ja, ich bin froh, dass du noch 1-1 gesagt hast, weil mit dem kann ich doch noch ein bisschen von dir abweichen. Weil ich hätte auch gesagt, ich erwarte wieder eine Verlängerung. Ich befürchte sogar, dass es wieder ein Penalty-Schiessen geben könnte. Ich glaube, es könnte oder hat jetzt eben auf ein bisschen ein torreiches Spiel gesetzt. Also ich würde jetzt ein 2-2 sagen, auch aus dem Grund, dass wir die Argentiner im Griff haben werden, aber der Messi uns einfach zweimal noch einen reinhaut oder einem Pfanne fertig einen auflegt. Aber wir werden nicht torlos bleiben. Da bin ich stark davon überzeugt. Darum sage ich 2-2 und dann im Penalty-Schiessen verwandelt Überraschung der Akanji, der fünfte Penalty. Nein, sage ich. Aber ich sage auch Penalty-Schiessen.
Hey, vielleicht muss ich ja dann den 10. oder 11. Tatsächlich machen.
Boah, hör auf, das würde ich nicht schaffen. Aber gut, hey, wie gesagt, ich sage es nochmal, ich kann glaube für uns beide reden, wir können es kaum erwarten, dass der Match abpfiffen wird. Wir sind heiß darauf, dass das Turnier noch weitergeht für uns Schweizer. Wenn wir Argentinien schlagen, dann gibt es fix weitere 2 Spiele für die Schweiz. Hoffentlich das Halbfinale und das Finale, aber mindestens auch das Spiel um Platz 3. Wir schauen aber natürlich Step by Step, wenn auch nicht verschreien. Das war ein Message an meinen eigenen Aberglauben, dass ich es nicht verschreien will. Und ja, mit dem würde ich sagen, haben wir ein weiteres WM-Special hinter uns gebracht. Auch das wird ein bisschen länger gegangen, wie wir gedacht haben. Aber mir hat es ein weiteres Mal grossen Spass gemacht mit dir, Linus. Ich wünsche euch heute Mittwoch angenehme, spielfreie Abend. Ich hoffe, ihr könnt euch irgendwie beschäftigen und dann auch gut schlafen. Und dann ab morgen wieder die volle Fußballtraining geniessen, die Viertelfinals. Und wir hören uns dann sicher im Umfeld, in den Tagen vor, vielleicht nicht mehr, aber sicher noch ein Spiel von der Schweiz spätestens wieder fürs nächste WM-Special. Und mit dem wollen wir die Tradition nicht ändern. Tschüss zusammen und die letzten Worte gehören dir, Linus.
Paldi, ganz kurz. Kurz wollte ich reinschreien, ganz cool bleiben, Till, ganz cool bleiben. Wir haben jetzt erstmal das Viertelfinale. Wir freuen uns auf den und wünschen allen gute Erholung bis dahin. Gute spielfreie Abend, falls ihr es noch hört, heute und sonst schon viel Spass bei dem nächsten Match. Macht's gut, ciao, ciao.
Game Changer, der Fußball-Podcast, wird produziert von Create Identity, deiner Kreativagentur für Unternehmen, Lifestyle und Events. Für eine Kontaktaufnahme oder eine Sponsoring-Anfrage kontaktiert uns doch gern via info@crit.online.